Im Jesaja 50, Vers 4 steht zwar, dass unser Vater, unser Herr, jeden Morgen mein Ohr weckt. Heute hat mir der Herr für euch, für die Gemeinde, ein Wort mitgegeben aus Jesaja, Vers 43 und Vers 10, Jesaja 43, Vers 10. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und ist außer mir kein Heiland. Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und ist außer mir kein Heiland. Das Wort, das ich mit euch teilen will, ist ein berühmtes Wort, das heißt Glaube. Was glauben Sie? Was glaubest du, wer er ist? Unser Vater, unser wunderbarer Vater. Wir sind ja alle Abrahams Söhne und Töchter. Und deshalb orientieren wir zunächst mal uns an Wort, aber zunächst mal an Abraham. Wie war Abraham? Hallo? Was hat er gemacht? Was?
Ein Mann des Glaubens.
Ein Mann des Glaubens, ja. Schlagen wir mal auf, wer eine Bibel dabei hat. 1. Mose, Kapitel 12. Dann gehen wir gleich nach Kapitel 15, wegen der Zeit. Hier ist von Abraham die Rede, und zwar heißt es in Kapitel 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit an. Und vorher redet Gott, unser Vater, mit Abraham, und er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Vers 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und dann wird er beauftragt, rauszugehen vor die Hütte und die Sterne zu zählen. Und hier wird uns deutlich, die Aufforderung, die Sterne zu zählen, die bedeutet ganz einfach für den Menschen, dass er dazu nicht imstande ist. Das heißt also, Gott wirkt und erkennt sie sogar, die einzelnen Sterne, mit seinem Namen. Abraham glaubte Gott, er war in großer Zuversicht, er war wirklich in Gottvertrauen geschult. Und hier heißt es, wenn wir es wörtlich übersetzen, er hatte eine Wurzel in Gott. Hier ist berichtet von der Wurzel wie Amen. Amen, so steht es geschrieben, so ist es. Es gibt nichts anderes. Und wir dürfen dankbar sein, jeden Tag, dass wir diesem Gott dienen können, der uns errettet hat und gesalbt hat, der uns auch geheilt hat. Hier heißt es auch, Abraham glaubte dem Herrn bedingungslos. Wir lesen später, dass das Volk oft sagte, wir wollen alle dem Herrn dienen, ihm gehorsam sein, und nachher waren sie doch ungehorsam. Hier heißt Glauben bedingungslos Gott vertrauen, ihm sein Wort abnehmen. Was er sagt hier, was hier geschrieben steht, ist wirklich sein Wort. Und Abraham hat sich hervorgetan, indem er wirklich Gott glaubte und er einen tiefen Umgang hatte mit Gott, dass Gott ihn später ja auch Freund nannte. Warum? Weil Abraham keine Fragen stellte. Wir schlagen noch Hebräer auf. Hebräer im 11. Da haben wir die Definition. Und zwar, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den haben die Alten Zeugnis überkommen. Durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist. Dass alles, was man nicht sieht, aus dem nichts geworden ist. Alles aus dem Nicht-Sichtbaren. Dieser Tage hörte ich zwei Professoren diskutieren, wurde über Fernsehen übertragen, und zwar über die Theorie, die es verschiedentlich, wie die Welt begann, wie die Theorien so vieler Art ist, und die Evolutionstheorie ist ja am bekanntesten, weil viele Lehrbücher und so weiter haben als Grundlage die sogenannte Evolutionstheorie, obwohl es ja eine Theorie ist. Sie wurde aber für bar umgemünzt, sodass unsere Schüler, unsere Kinder ganz einfach davon ausgehen, dass das wirklich so ist. Hier haben wir einen wichtigen Vers, nämlich, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wir hören vom Urknall und von allem Möglichen, aber hier, weil Gott sagt, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren geworden ist. Wir haben heute auch gehört, dass Petrus zitiert wurde, der über dem Wasser geht. Das war übernatürlich. Und momentan stelle ich fest, dass Gott uns beibringen möchte, wenn er sagt, beispielsweise, wir tun mehr als er, größere Werke und so weiter, dann heißt es also, dass wir übernatürlich handeln sollen. Aber Gott sagt nicht umsonst im Römer 12 ab 2, dass wir unser Gedankenschema uns ändern sollen. Wir müssen verändert werden, denn ohne Veränderung, auch in unserem Denken, gibt es kein Laufen über dem Wasser. Und es gibt keine übernatürlichen Erfahrungen. Im Hebräer haben wir allgemein die Definition, nicht nur, sondern auch die Glaubensfeder im Hebräer 12. Glauben, Vertrauen heißt eigentlich Lebensübergabe. In dem Moment, wo wir unser Leben Gott übergeben haben, haben wir ihm uns anvertraut. Das heißt also, wir haben nach dem 1. Thessalonicher Brief unser Leben übergeben, um Gott zu dienen, um ihm zur Verfügung sein. auch wenn wir manchmal auch in unseren alten Denkschemen leben. Und der Heilige Geist braucht viel, viel Arbeit, das zu ändern. Wir sind einfach nicht bereit, uns zu ändern. Damit von der Welt Besitzer nehme, erfand der Teufel das Bequeme. Und so reagiert eigentlich der Mensch. Und der Heilige Geist muss wirklich Schwerstarbeit tun, um uns zu verändern in unserem Denken, in unserem Sein. Ich habe in der Verwandtschaft jemand, der entgegen dem Wort handelt, obwohl er viel von der Wiederkunft Jesu spricht. In der Ehe, in der Familie beginnen wir schon, uns niederzumachen, uns Kritik zu äußern, uns anders zu benehmen, als das Wort sagt. Im Wort sind wir klar aufgefordert, nur was zur gegenseitigen Auferbauung dient, zu sprechen, zu reden. Wir werden über jedes unnütze Wort zur Rechenschaft gezogen. Und wie beginnen wir oft in der Familie? Wir machen einander runter, anstatt dass wir uns auferbauen. Jedes unnütze Wort. Im Habakuk Kapitel 2, Vers 3 und 4 steht immer, dass der Gerechte seines Glaubens lebt. So wie die Beziehung zu Gott ist, so wie die intensive Lebensverbindung zu ihm ist, so werden wir uns auch benehmen, so werden wir sein. Deshalb hat mir schon seit meiner Jugend Gott aufgetragen, einfach zu uns klarzumachen, dass ohne tägliche, lebendige Verbindung zu Jesus er nicht reden kann. Wir wissen ja, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir gehen einfach unsere eigene Wege. Wer Jesus hört, der weiß, dass er ihm gehört, ihm allein. Und mein Gebet als 14-Jähriger war oft in den ersten Jahren, Herr, zeige mir deine Wege, dass ich wandle in deiner Wahrheit, in deinem Tun. Und heute soll es so sein, dass viele ältere Geschwister sind ja unter uns, heute soll es so sein, dass wir das Wort betrachten und im Psalm 119, 162 steht, dass wir eine fette Beute machen. Ich betrachte dein Wort wie einer, der eine fette Beute macht. Ist das so? Gehen wir nach dem Wort? Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Im Hebräer 11 steht auch das, nicht nur ist es wiederholt, der Gerechte wird des Glaubens leben, sondern heißt auch, wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die das glauben und die Seele erretten. Wir halten daran fest. Wir lesen auch im Hebräerbrief beispielsweise, dass Gott uns belohnen wird, wenn wir festhalten, wenn wir glauben, wenn wir wirklich zu den Gläubigen gehören. Jesus über alles. Wir wollen uns nun aus dem Markus-Evangelium einen Text anschauen, wo wir dann feststellen können, was Glauben bedeuten kann. Markus, Kapitel 5, von Vers 21 an. Jesus ist in der Gegend von Kapernaum. Er wirkt dort, er heilt, er predigt, er rettet. Und nun, Vers 21 heißt es, und da Jesus wieder herüberfuhr im Schiff, versammelte sich viel Volks zu ihm und er war an dem Meer. Und siehe, da kam der Oberste einer von der Schule mit Namen Jairus, und da er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter ist in den letzten Zügen, du wollest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm, und es folgte ihm viel Volks nach, und sie drängten ihn. Und da war ein Weib, das hatte den Blutgang 12 Jahre gehabt, und viel erlitten von vielen Ärzten, und hatte all ihr Gut darob verzehrt, und die Ärzte halfen ihr nicht, sondern es wurde immer Ärger mit ihr. Da die von Jesu hörte, kam sie im Volk von hinten zu und rührte sein Kleid an und sprach, wenn ich nur sein Kleid möchte anrühren, so würde ich gesund. Und alsbald vertrocknete der Brunnen ihres Bluts und sie fühlte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage war gesund geworden. Und Jesus fühlte alsbald an sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, und wandte sich zum Volk und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Und die Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich das Volk drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und Jesus sah sich um nach der, die das getan hatte. Das Weib aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe hin mit Frieden und sei gesund von deiner Plage. Da er noch also redete, kamen etliche vom Gesinde des Obersten der Schule und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du dich weiter? Jesus aber hörte alsbald die Rede, die da gesagt ward, und sprach zu dem Obersten der Schule, fürchte dich nicht, glaube nur. Und ließ niemand ihm nachfolgen, denn Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kam in das Haus des Obersten der Schule und sah das Getümmel und die das sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was tummelt und weinet ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Und er trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, da das Kind lag. Und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr, Talita kumi, das ist verdolmetscht, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und alsdann stand das Mägdlein auf und wandelte, es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Und er verbot ihnen hart, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Hier können wir sehen, aus diesen 2 Wunderheilungen, was Glaube bedeuten kann. Erstens, Glaube trotz Widerstand. Der Synagogenvorsteher Jairus war ja ein Würdenträger. Er war zugehörig bei der Sekte der Pharisäer. Und die waren ja verpönt, die Pharisäer. Und Jairus hatte große Not in seinem Hause. Seine Tochter war in den letzten Zügen, wie sie ja heißt. Und Jairus heißt auch Gott erleuchtet, Gott ist Licht übersetzt. Das heißt also, er muss gläubig gewesen sein. Denn er hat auch der Erziehung seiner Tradition Adieu gesagt. Entgegen jeder Haltung und jeder Einstellung hat er sich für Jesus entschieden. Er hat sich hier, heißt es, Vers 22, er fiel Jesus zu Füßen. Er betete ihn an. Das war für einen Jude und erst recht für einen Synagogenvorsteher unwahrscheinlich gewaltig. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das kann nur derjenige unter uns sagen, der überrascht war vom Heiligen Geist oder überrascht wurde und einmal übernatürliche Dinge, die sich in seinem persönlichen Leben ereigneten, gesehen hat. Jedenfalls fiel der nieder zu Jesu Füßen und bat ihn sehr, er flehte ihn an, heißt es wörtlich, und sprach, meine Tochter ist in den letzten Zügen. Du wollest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe. Was heißt das? Dass sie nicht nur geheilt wird, sondern auch vor dem Gericht Gottes bewahrt bleibt. Komm du und lege die Hand auf. Glaube trotz Widerstand. Das ist das Erste, was wir uns wünschen. Wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er unser Denkschema verändert, dass er mithilft. Verändert euer Denkschema, eure Gesinnung. Seid gesinnt, wie Jesus war. Das sagen wir so salopp und selbstverständlich, aber wir haben es unwahrscheinlich schwer, aufgrund der Tradition, aufgrund der Erziehung und dem persönlichen Werden. Vor Jesus können wir kein X für ein U vermachen. Jesus möchte, dass wir ehrlich zu uns selber sind und ehrlich zu ihm. Er ging also mit ihm und es ist interessant, das, was wir uns wünschen, dass die Leute sich um Jesus scharen. Ja, bei der Jugend hat man es ansatzweise gesehen, heute Morgen, die Zeugnisgaben. Es war mal was anders. Ja. Aber die Leute sind nicht nur vergiftet, sondern sie sind auch hellhörig. Sie prüfen. Und unsere Tochter geht als ab und zu ins Café und sagt, oh Heiliger Geist, zeige du mir jemand, der einfach ein Traktat braucht, der da irgendwo sitzt. Und dann kommt ihr ein Einfall, sie lässt es prüfen durch eine Freundin und steht dann auf und sie ist keine Evangelistin. Sie möchte nur für Jesus Zeugnis geben. Und dann nimmt sie ein Traktat, beispielsweise, wo ein großes Herz drauf ist, Gott liebt sie, und steht dann auf, schweren Herzens, und überreicht das. Und staunt dann, dass der Heilige Geist so aussortiert, dass der Heilige Geist sie dahin führt, wo wirklich Mangel ist. Und die bedankt sich, die Frau, und sagt, das ist mir noch nicht passiert, dass ich was geschenkt bekomme. Hier in unserem Text, wir wären ja froh, wenn viel Volk Jesus sich stellen und er einen Volksauflauf haben sollte. Wir wundern uns ja auch, und ich habe mich immer wieder gewundert, ich habe bei vielen Evangelisationen teilgenommen, da muss man die Leute hertragen. Da muss man wirklich sagen, kommt, kommt, kommt und nochmal kommt. Und als ich in Afrika war, hat der Missionar uns unterwegs gesagt, das sind jetzt die Leute, die barfuß laufen, die brauchen die ganze Nacht dazu, damit sie morgen dann dabei sind beim Gottesdienst, der um 10 Uhr stattfinden soll. Und ich war dann überrascht und gesagt, das könnte in Europa oder in Deutschland keine passieren, dass er abends fortgeht, um am anderen Tag bei der Veranstaltung zu sein. Hier, Glaube, Jesus glaubt, Jairus glaubt, dass seine Tochter geheilt wird. Er bittet nicht nur Jesus, sie zu heilen, sondern auch sie wiederherzustellen. Und dann kommt die Frau, ausgerechnet eine Frau. Eine Frau, die eigentlich vom Pharisäer, vom Jude, ja, eine zweitrangige ist, ja. Ausgerechnet jetzt kommt eine Frau. Das heißt also, Jairus, erst hat er den Widerstand überwunden und nun wird noch sein Bedürfnis, seine dringende Bitte wird noch deplatziert. Das heißt, jetzt kommt ausgerechnet eine Frau. Eine Frau dazwischen, die schon 12 Jahre Blutfluss hatte. Glaube trotz Verzögerung. Der Jairus, der hält fest. Er glaubte, das kann Jesus. Und er lässt sich nicht verzögern. Er lässt sich nicht beeindrucken, zunächst einmal. Und er hofft immer noch, dass Glaube funktioniert, dass wer wagt, gewinnt. Und hier heißt es von der Frau, dass die einfach kommt und sie beginnt und sagt ein wunderbares Zeugnis, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich heil. Wir kennen das aus der Schrift, klar, dass viele Tücher von Paulus ausgelegt oder auch die sogar Schatten hat andere geheilt. Aber wichtig ist, dass wir hier uns trotz Widerstand und auch nicht aufgeben, dass wir ausharren, dass wenn uns der Heilige Geist durch sein Wort etwas mal festgelegt hat und im Herzen wir glauben, wir vertrauen, dass Gott hilft, dass wir uns daran festhalten und nicht wie hier auch durch eine Frau aus der Bahn werfen lassen, aus der Bahn des Glaubens. Die Frau sagt dann später, dass sie eine Kraft erfuhr, dass sie sofort geheilt wurde, indem sie von hinten nur, es war ja gar nicht erlaubt, für eine Frau von vorne Jesus zu begegnen. Und Jesus redet dann und sucht das seelsorgerliche Gespräch. Die Jünger regen sich auf in Vers 31 und sagen, du sagst, wer hat mich angerührt? Da ist ja so viel Volk, aber Jesus hat das gecheckt, hat genau diese Frau angesprochen und die sich sehr fürchtet und vor ihm niederfiel. Und das wichtig ist, was wichtig sein muss vor Jesus. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Bin schon seit über zig Jahre, 60 Jahre im seelsorgerlichen Dienst und oft sagt der Ratsuchende beim Abschied einen Satz und daran sehe ich dann oft die Wahrheit, die der Betreffende sagt. Alles hat er vorher vertuscht und alle möglichen Ausreden gehabt und dann am Ende so nebenbei sagt er die Wahrheit. Hier die Frau reagiert ganz anders. Sie sagt Jesus sofort die ganze Wahrheit. Und dann sagt Jesus: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh mit Frieden, sei geheilt. Hier sehen wir eine Verbindung. Die Frau hat nicht nachgelassen. Die Frau hat gesagt, wenn ich irgendwie sein Kleid berühre, dann werde ich gesund. Und sie hat ja alles versucht. Damals war es so, dass nur eine wohlhabende Familie oder Frau konnte sich einen Arzt leisten. Und sie hat schon 12 Jahre hin und her gemacht. Und sie hat unheimlich viel Geld verloren und investiert. Und Jesus sagt einfach, dein Glaube hat dir geholfen. Und nun kommt der Höhepunkt für den Jairus. Jairus, der trotz Widerstand, seinem Denkschema, der trotz Verzögerung, weil die Frau ja kam, nicht aufgegeben hat. Da kam die Schreckensnachricht, deine Tochter ist gestorben. Es hat ja überhaupt keinen Wert mehr, dass Jesus in dein Haus einkehrt. Es ist zu spät. Wir kennen die Situation. Ich kenne sie jedenfalls aus meinem Leben oft, wo wir denken, ja, es ist zu spät. Ich gebe auf. Und oft hat das Herz vorher schon aufgegeben, bevor wir aufgegeben haben. Und hier, wir hören nicht mehr das Wort in dieser Situation. Der Jairus war noch ansprechbar. Er hat auf Jesus gehört. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. In Vers 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ermutigt uns in dieser Situation, wirklich im Wort Gott zu suchen, uns stärken zu lassen. Denn hier sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. In dieser Situation hätten wir Jairus aufgegeben. Aber Jairus gab nicht auf. Er blieb, weil er wusste, der Glaube flieht nicht. Im Hebräerbrief ist es so, wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern wir halten an Jesus fest. Nun kommt alles so seinen Gang. Jesus geht mit ins Haus. Er nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit und die Eltern. Er vertreibt die weinenden Frauen, die Klagefrauen, die Klageweiber. Und der Höhepunkt ist, dass sie sagen, die ist schon gestorben, dass sie Jesus auslachen. Glaube hält durch, trotz Spott und Hohn, sagt uns dieses Wort. Jairus bleibt trotzdem bei seinem Glauben. Trotzdem, dass das Kind gestorben war und so weiter. Und sie verlachten ja Jesus. Sie spotteten über ihn. Und Jesus trieb sie dann alle hinaus und sagte, Talita, Kumi, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Es war ein Befehl, ein wunderbarer Befehl Jesu. Und es war übernatürlich. Heißt hier, sie entsetzten sich über alle Maßen. Und er verbot denen dann, dass sie Reklame machen. Wunder brauchen keine Reklame. Und Gott möchte hier uns wirklich mitteilen, auch der Glaube braucht keine Reklame. Der Glaube beruht auf dem Wort Gottes. Der Glaube beruht und auf der Beziehung zu Jesu. Je mehr wir Tag für Tag Jesu kennenlernen, in der stillen Zeit, im Gespräch mit ihm, umso mehr lernen wir das Wesen und den Charakter Gottes kennen. Umso mehr lernen wir Vertrauen, lernen wir Glauben. Jairus hat das kapiert und die Frau auch. Glaube lässt nicht locker. Glaube bleibt bestehen. Meine Beziehung zu Jesus, meine Zuversicht ist er. Und ich halte nicht locker. Das wünsche ich uns, dass wir, wo das Wort uns angesprochen hat, wo wir wirklich glauben, dass wir zunächst einmal glauben, er will nur Gutes. Er ist mein Gott, mein Vater. Und wenn wir und wo wir uns ihm übergeben haben, wird er uns begleiten. Er ist und bleibt treu. Auch wenn wir unser Glaube, wenn er wackelt und wankt, aber Gott möchte, dass wir wirklich zu ihm halten und auch bestehen bleiben. Ich glaube, im Hebräerbrief lesen wir oft auch, dass solche weiterhin geglaubt haben, die oder in deren Leben keine Erfüllung war, was sie geglaubt haben. Sie warteten auf eine größere Stadt beispielsweise. Aber unser Vertrauen zu Jesus wächst in dem Maße, wie wir uns täglich mit ihm beschäftigen, sein Wort betrachten und ihm allein die Ehre geben und das auch in die Praxis umsetzen, in unsere Familie, in den Alltag. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ja, vielen Dank, Papa, für dein Wort. Wir wollen auch noch ganz praktisch unseren Glauben ausdrücken, indem wir miteinander Abendmahl feiern. Das, was uns Jesus eigentlich so hinterlassen hat, wo wir an ihn denken dürfen, auch denken dürfen, dass er für uns da ist, dass er jeden Tag bei uns ist. Und ich weiß beim Abendmahl nie, ob ich traurig oder fröhlich sein soll. Ich bin da immer etwas ambivalent, weil vom Hintergrund her entspricht es ja auch so einer Verlobungsfeier oder Hochzeitsfeier, ne, wo wir diesen Bund besiegeln, dass wir seine Braut sind, wir seine Gemeinde. Das ist etwas Schönes. Das Traurige ist, dass er als Bräutigam einen teuren Brautpreis bezahlt hat. Er hat nämlich sein Leben für uns gegeben, sein Blut geopfert. Von daher, auf der einen Seite wissen wir die Schmerzen und den Preis, den Jesus bezahlt hat dafür. Auf der anderen Seite, er hat es für uns bezahlt und ich bin froh darum, dass er diesen Preis bezahlt hat. Ich möchte vielleicht gerade Christoph und Jürgen, darf ich euch bitten, dass ihr mir dann assistiert. Und ich möchte einfach so die Worte lesen aus dem Lukas. Lukas 22, Abvers 15. Da sagte Jesus zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte: Nehmt ihn, teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Ihm sah auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir wollen wirklich so in dem Bewusstsein jetzt auch das zu uns nehmen, dass er der Grundstock unseres Glaubens ist. Wir glauben an ihn, und wo wir irgendwo angezählt sind oder bekämpft, da dürfen wir uns von ihm auch abholen lassen. Und vielleicht ist es auch jetzt für dich dran, dich abholen zu lassen, so wie der Thomas, der gesagt hat, ich kann nicht glauben, es sei denn, ne, du zeigst mir, ich fühle seine Wundmale. Dann lass dich abholen an der Stelle. Jesus wird sich dir offenbaren und es wird dein Denken verändern. Es wird deine Perspektive verändern und du wirst Vertrauen haben, ja, Glauben haben. Darf ich euch bitten, mag du fürs Blut beten und du, Christoph, fürs Brot?
Danke, Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast, Herr, am Kreuz von Golgatha. Und dass dein Blut uns rein gewaschen hat, wenn wir dich angenommen haben, von aller Schuld und Ungerechtigkeit, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass durch dein Zerbruch, dass wir leben dürfen. Und dass du nicht nur gestorben bist, Herr, du bist wieder auferstanden, Jesus. Und mit dir dürfen wir auch ein neues Leben haben, Herr. Und das haben wir im Namen Jesus. Und ich danke dir auch, dass wir dieses Abendmahl nehmen dürfen als Erinnerung, was du getan hast, Herr, durch dein Blut, Herr. Aber auch an das Denken, dass du bald wiederkommst, Herr. Im Namen Jesus.
Ich preise dich, dass du dich hingegeben hast, Herr. Du hast alles gegeben, Herr. Bis aufs Letzte, Herr. Du hast dich wirklich, Herr, durchgraben lassen, Herr. Wie ein Flug hast du deinen Rücken, Herr, geopfert, Herr, für mich und für jeden Menschen. Danke. Und ich danke dir, dass wir ja einfach